Herzlich willkommen zur Guten Morgen Stern-Sendung, den Kurznachrichten am Donnerstag, den 27. März. Die SPD will Steuererhöhung, zum Beispiel auf Zinsen und Aktien. Außerdem soll der Spitzensteuersatz und die Reichensteuer massiv angehoben werden. Die Koalitionsverhandlungen zwischen Union und SPD schreiten voran. Neben einem Billionen-Schuldenpaket, welches der alte Bundestag durchgewunken hatte, steht nun fest, wer das alles bezahlen soll. Der Bürger, indem ihm noch mehr Steuern auferlegt werden. Die Abgeltungssteuer, also die Steuer auf Aktiengewinne, Dividenden und Sparzinsen, soll von 25 auf ganze 30% ansteigen. Aufgrund der katastrophalen Rentenpolitik sind Bürger in Deutschland gezwungen, privat vorzusorgen. Wer das mit einem Sparplan für Aktien oder ETFs macht, der wird nun zusätzlich zur Kasse gebeten. Und das trifft ausnahmslos jeden, der dort sein hart erarbeitetes Geld und bereits vielfach versteuertes Geld investiert hat. Zusätzlich zur Abgeltungssteuer muss auch der Solidaritätsbeitrag auf solche Erträge gezahlt werden. Und dieser muss auch weiterhin gezahlt werden, denn eine Klage vor dem Bundesverfassungsgericht gegen den Solidaritätsbeitrag wurde vom Verfassungsgericht abgelehnt. Die Immobiliensteuer soll auch ausgeweitet werden. Wer eine nicht selbst genutzte Immobilie mit Gewinn verkauft, soll selbst nach Ablauf einer Spekulationsfrist von 10 Jahren besteuert werden. Auch hier gilt, wer mit seinem bereits versteuerten Geld eine Immobilie gekauft und diese möglicherweise vermietet hat, der soll beim Verkauf dieser Immobilie nach mehr als 10 Jahren noch einmal zur Kasse gebeten werden. Der Spitzensteuersatz soll von 42 auf 47% steigen. Aktuell gilt der Satz ab einem Jahreseinkommen von 66.800 Euro. Künftig soll jeder Euro, der über 83.000 Euro Jahreseinkommen liegt, mit 47% besteuert werden. Die Reichensteuer, welche ab 278.000 Euro pro Jahr gilt, soll von 45 auf 49% erhöht werden. Die SPD will die Vermögenssteuer wieder einführen, beziehungsweise wollen sie große Vermögen revitalisieren, so wie sie es nennen. Und die Finanztransaktionssteuer soll ebenfalls wieder eingeführt werden. Die SPD fordert damit den nächsten Wortbruch von CDU und CSU. Über 1.000 Milliarden Euro Steuereinnahmen und zusätzliche Schulden und die SPD plant über 6 neue Steuerarten zusätzlich. Von der Streichung auch nur einer einzigen Steuer ist hier nicht die Rede. Die Schulden, die der Bund machen wird, müssen von irgendwem bezahlt werden. Vor allem die Zinsen für die Kredite. Für die SPD ist das längst klar, wer das zahlen soll, nämlich der Bürger. Eine zentrale Sparforderung der Union will die SPD ausdrücklich nicht umsetzen. Die Union hatte gefordert, dass es einen Schuldendeckel für die öffentliche Hand geben soll. Das Ausgabenwachstum solle grundsätzlich unter dem Wachstum des Bruttoinlandsproduktes liegen. Bis auf die geplanten Sondervermögen, ein anderes Wort für Sonderschulden, das will die SPD ausdrücklich nicht mittragen. Die Bundesregierung holt erneut Afghanen nach Deutschland. Das berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Dieses Mal sollen 190 Menschen in der Maschine sitzen. Das Auswärtige Amt von Annalena Baerbock wollte zunächst nicht bestätigen, wie viele Menschen an Bord der Maschine sitzen. Das Flugzeug wird am Flughafen Hannover erwartet. Am Mittwoch sind in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad ausschließlich Afghanen an Bord gegangen. Zuletzt landeten solche Flugzeuge nur wenige Tage nach der Bundestagswahl und erneut am 12. März in Deutschland. Unter den 157 Afghanen des Fluges im März waren lediglich 2 Ortskräfte. Insgesamt brachten sie 11 Angehörige mit sich. Der Rest waren Menschen, die als schutzbedürftig galten. Alle auf diesem Weg nach Deutschland gelangten Afghanen haben Anspruch auf den Nachzug ihrer eigenen Familien. Nichtregierungsorganisationen, die sogenannten NGOs, suchen die Migranten aus, schulen sie in dem, was sie der Botschaft erklären sollen und diese gibt dann die Namenslisten an die Bundesregierung weiter, die die Flüge bestellt. Auch gefälschte Dokumente sollen nach einer Direktive des Auswärtigen Amtes an die deutsche Botschaft in Pakistan ausdrücklich akzeptiert werden. Wegen der Visa-Affäre ermitteln seit fast einem Jahr die Staatsanwaltschaften in Cottbus und Berlin. Insgesamt hat die Bundesregierung im Namen ihres Bundesaufnahmeprogrammes, BAP, bisher bereits mehr als 35.800 Afghanen eingeflogen. Ein hochrangiger Regierungsbeamter, der mit den Verfahren betraut ist, hatte kürzlich gesagt, die Auswahl ist völlig intransparent. In vielen Fällen ist die Identität nicht nachweisbar oder gar völlig unklar. Allein in dieser Legislaturperiode hat die Regierung 25 Millionen Euro für die Flüge eingeplant. Weiteren 3.000 Afghanen hat das Auswärtige Amt die Aufnahme aufgrund der Empfehlungen der linken NGOs bereits zugesagt. Sie sollen auch alle noch eingeflogen werden. Während sie auf den Flug nach Deutschland warten, kümmert sich die von der Regierung finanzierte internationale Zusammenarbeit GIZ um die Migranten. Die Kosten für Unterbringung, Versorgung, medizinische Leistung und psychosoziale Betreuung in Pakistan beziffert die GIZ für die Jahre 2022 bis 2024 auf 82,7 Millionen Euro. Inzwischen strömen die Afghanen auch über die Botschaft in Tadschikistan nach Deutschland. Trotz einer Beschwerde der Diplomaten vor Ort hat die Bundesregierung ihre Diplomaten verpflichtet, alles für deren Weiterreise nach Deutschland zu tun. Während andere Länder Afghanen und Syrer abschieben, holt Deutschland sie weiterhin freiwillig ins Land. Polen setzt das Recht auf Asyl aus. Der Grund ist eine Notlage an der Grenze zu Belarus. Regierungschef Donald Tusk erklärt auf X, dass am Mittwochabend ein entsprechendes Dekret verabschiedet werde. Der polnische Präsident Andrzej Duda hatte zuvor ein umstrittenes Gesetz zur Beschränkung von Asylanträgen unterzeichnet. Ich habe unterzeichnet, weil ich denke, dass dies notwendig ist zur Stärkung der Sicherheit unserer Grenzen, schrieb Duda im sozialen Netzwerk X. Hintergrund ist die irreguläre Migration aus Belarus. Mit März gab der polnische Senat grünes Licht für das Gesetz, das der Regierung erlaubt, das Asylrecht vorübergehend einzuschränken. Mit Zustimmung des Parlaments kann die Regelung verlängert werden. Das Gesetz sieht vor, dass in Notlagen an der Grenze für 60 Tage nur Ausländer einen Asylantrag stellen dürfen, die legal nach Polen eingereist sind. Eine solche Notlage sieht Polen eben vor allem an seiner Ostgrenze nach Belarus. Tausende Flüchtlinge versuchen von dort mit Unterstützung der belarussischen Behörden die stark befestigte Grenze zu überqueren. Die EU wirft Russland und Belarus vor, Migranten gezielt an den Grenzen Nord- und Osteuropas auszusetzen. Die EU-Kommission hatte im Dezember erklärt, dass die an Russland und Belarus grenzenden Mitgliedstaaten das Asylrecht einschränken dürfen, wenn Moskau und Minsk Migranten als Waffe einsetzen würden. Vor allem Polen hatte von Brüssel Handhabe wegen deutlich gestiegener Migrationszahlen gefordert. Im Oktober 2024 warnte Tusk davor, dass Russland und seine Verbündeten Migranten einsetzen würden, um die EU zu destabilisieren. Er und auch viele Politiker in Deutschland sprechen immer wieder von einem hybriden Krieg. Das Vorhaben aus Warschau stieß bei Menschenrechtsorganisationen auf Empörung. Human Rights Watch forderte im vergangenen Monat das polnische Parlament auf, den Gesetzentwurf abzulehnen, da er den internationalen und EU-Verpflichtungen Polens zuwiderlaufe. Amnesty International bezeichnete die Pläne, das Recht auf Asyl auszusetzen, als rechtswidrig. In Deutschland sollen solche Zurückweisungen nur nach Absprache mit den europäischen Nachbarn stattfinden. Während die Union fordert, die Nachbarländer lediglich zu informieren, will die SPD sich mit den Nachbarländern einigen. Diese signalisieren aber immer wieder, dass sie Migranten nicht zurücknehmen wollen. Alice Weidel lädt erneut Bundestagspräsidentin Julia Klöckner zu einem Besuch bei der AfD ein. Die neue Bundestagspräsidentin Julia Klöckner verteidigte sich gegen Kritik an ihrem Gesprächsangebot an die AfD. Sie sehe sich als Präsidentin des gesamten Hohen Hauses, sagte die CDU-Politikerin im RTL-Nachtjournal Spezial. Deshalb habe sie allen Fraktionen das Angebot gemacht, sich vorzustellen. Insofern wäre das nicht nachvollziehbar, wenn man den Anspruch hat, überparteilich und unparteiisch zu sein, dann gleich ein Drittel gewählter Abgeordneter, ob das mir passt oder nicht, von formalen Vorgängen auszuschließen, sagte Klöckner weiter. Vergangene Woche, also noch vor ihrer Wahl, wurde bekannt, dass sie mit der AfD sprechen wollte. Die Grünen protestierten und teilten schriftlich dazu mit, es wäre das falsche Signal der Normalisierung gegenüber einer Fraktion, deren Abgeordnete mit rechtsextremen und verfassungsfeindlichen Aussagen Politik machen. Zu dem Termin kam es am Ende nicht, nicht aber wegen des Drucks der Grünen, sondern wegen Terminproblemen. Wenn die AfD mir einen Termin gibt, während des ökumenischen Gottesdienstes, der traditionell zur Eröffnung dieser Legislaturperiode stattfindet, und mir persönlich ist dieser Segen wichtig, dann sage ich nicht den Gottesdienst ab für einen solchen Termin, erklärte Klöckner RTL. Nun lädt die AfD Klöckner erneut ein. Gegenüber dem Tagesspiegel sagte die AfD-Fraktionsvorsitzende Alice Weidel, unsere Einladung zu einem Austausch in unserer Fraktion steht. Wir freuen uns, wenn Frau Klöckner es einrichten kann, in eine unserer nächsten Sitzungen zu kommen. Und Weidel fügte weiter hinzu, das Thema des Umgangs mit der AfD als zweitstärkste Kraft im Deutschen Bundestag ist aus unserer Sicht ein dringendes. Die AfD-Chefin erklärte, wir mussten erleben, dass die Fraktion, die von einem Fünftel der Wähler mehr als 10 Millionen Menschen gewählt wurde, elementare parlamentarische Rechte vorenthalten werden. Das Recht der Mitwirkung im Präsidium und die Möglichkeit, Plenarsitzungen gleichberechtigt zu gestalten. Klöckner, die von CDU-Chef Friedrich Merz vorgeschlagen wurde, löste damit Bärbel Baas von der SPD für das Amt ab. Aktivisten stürmten in Bayern den Bauernhof von Günter Felsner. Er ist Präsident des Bayerischen Bauernverbandes und wurde von Markus Söder zum Landwirtschaftsminister vorgeschlagen. Nun hat der Landwirt angekündigt, für das Amt nicht zur Verfügung zu stehen. Der Grund? 15 militante Tierschützer von Animal Rebellion stürmten teilweise vermummt den Hof von Bayerns Bauernpräsidenten Felsner, als er gerade in Berlin bei den Koalitionsverhandlungen war. Zu Hause stand seine Frau Doris allein mit den Milchkühen Todesängste aus. Aus Sorge um seine Frau, seine Kinder und seine Tiere trat Felsner einen Tag nach dem Angriff auf seinen Bauernhof von der Nominierung zurück. Er kündigte den Rückzug selbst vor laufenden Kameras mit diesen Worten an.
Ich bin nicht bereit, die Sicherheit meiner Familie aufs Spiel zu setzen oder den Hof und seine Tiere durch Einbrüche zu gefährden. Nach den Vorfällen der letzten Tage habe ich daher entschieden, dass ich unter diesen Umständen nicht länger für das Amt des Bundeslandwirtschaftsministers zur Verfügung stehen werde.
Organisationen wie Campact und das Umweltinstitut München starteten Unterschriftenaktionen. Sie werfen ihm vor, dass er als Rinderbauer und Bauernpräsident einseitig die Agrarindustrie vertritt. Auch kritisieren NGOs, dass Felsner wegen Umweltverschmutzung verurteilt wurde. 2018 wurde er vom Amtsgericht Hersbruck zu 90 Tagessätzen wegen Boden- und Gewässerverunreinigung verurteilt, weil er aus seinem Hof in Güntersbühl Sickerwasser aus Silos in ein Wasserschutzgebiet geleitet hatte. Söder äußerte sich zum Rücktritt: Ich verstehe seine Entscheidung, ich respektiere sie, aber ich bin traurig. Ein Bauernpräsident als Minister hätte für ihn bedeutet, dass endlich ein Fachmann eine Chance gehabt hätte, mitzuwirken. Alexander Dobrindt teilte mit: Hier wird mit kriminellem Handeln versucht, einen Politiker mundtot zu machen, der zweifelhaften NGOs nicht gefällt. Das Münchner Umweltinstitut hat sich nach dem Angriff von der Protestaktion der militanten Tierschützer distanziert. Geschäftsführer Fabian Holzheit: Aktionen, die in die Privatsphäre von Politikern eingreifen, lehnen wir entschieden ab. Doch das sind nur halbherzige Worte, er freut sich dennoch über Felsners Rückzug. Das sind gute Nachrichten, so der Geschäftsführer. In Gaza wird aktuell demonstriert, und zwar gegen die islamistischen Terroristen der Hamas. Im Norden Gazas protestierten am Dienstag hunderte Palästinenser gegen die Hamas und für ein Ende des Krieges mit Israel. Die Demonstranten gehen ein enormes Risiko ein, denn der Großteil der Bevölkerung unterstützt die Terroristen in dieser Region. Umfragen zeigten auch zuletzt noch eine deutliche Übereinstimmung der Bevölkerung mit den Zielen der Hamas, also der Auslöschung Israels und der Tötung aller Juden. Und die Befragten befürworteten auch das Massaker in Israel am 7. Oktober 2023. Jetzt gehen Hunderte auf die Straße, protestieren gegen die Hamas, fordern Schutz vor deren Waffen. Sie rufen: Hey, hey, Hamas sind Terroristen. Auffällig sind die wenigen sogenannten Palästinensertücher, die von der Hamas zur Vermummung genutzt werden. Am Mittwoch demonstrierten Palästinenser auch im Stadtviertel Sheyaya von Gaza Stadt. Auf dem Video war zu hören, wie die Menschen riefen: Um Allahs Willen, Hamas raus, wir wollen leben. Laut dem saudischen Nachrichtensender Al-Hadath skandierten die Bewohner: Wir haben einen hohen Preis gezahlt und zahlen ihn weiterhin Tag für Tag, während die Anführer uns ignorieren und uns sterben und verhungern lassen. Hört auf, mit unserem Blut zu handeln, hört auf, mit der Zukunft unserer Kinder zu spielen. Es ist an der Zeit, unsere Stimmen zu erheben und unsere legitimen Rechte einzufordern. Aufgerufen zu den Protesten haben laut dem israelischen Nachrichtensender i24 lokale Clanführer im südlichen Teil des Gazastreifens. In einer Erklärung fordern sie einen Volksaufstand und wollen die Hamas-Herrschaft beenden. Ähnliche Aufrufe wurden auch in anderen Gebieten veröffentlicht. Hintergrund der Proteste ist die begrenzte humanitäre Hilfe, nachdem Israel die Einfuhr von Waren nach Gaza gestoppt hatte, um die Hamas in den Verhandlungen über die Freilassung von Geiseln unter Druck zu setzen. Die Demonstranten beklagten die aktuellen Bedingungen, die dadurch verursacht wurden, dass die Hamas die Hilfsgüter gestohlen und zu überhöhten Preisen verkauft hatte. Wie i24 berichtet, sind die Preise für Grundnahrungsmittel wie Mehl, Eier und Milch massiv in die Höhe geschossen. Es gilt aber als eher unwahrscheinlich, dass die Proteste von einigen wenigen Hunderten einen echten Druck auf die Hamas-Terroristen ausüben werden. In Berlin hat ein 17-jähriger Autofahrer bei seiner Flucht vor der Polizei mehrere Menschen verletzt. Eine Fußgängerin wurde dabei sogar schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war der Minderjährige am Mittwochabend mit drei weiteren Insassen im Alter von 16 bis 19 Jahren in einem Carsharing-Auto im Bezirk Gesundbrunnen unterwegs. Um sich der Polizeikontrolle zu entziehen, steuerte der Fahrer zunächst rückwärts, dabei verletzte sich ein Polizist am Arm. Anschließend fuhr er mehrere Personen an und prallte mit dem Wagen gegen eine Hauswand. Eine 25 Jahre alte Fußgängerin wurde dabei zwischen dem Auto und der Wand eingeklemmt und schwer verletzt. Sie kam in ein Krankenhaus. Der 17-Jährige wurde noch am Unfallort festgenommen, er soll nach Polizeiangaben keine gültige Fahrerlaubnis haben. Auch seine Mitfahrer wurden vorläufig in Gewahrsam genommen. Gegen ihn werde wegen mehrerer Verkehrsstraftaten und gefährlicher Körperverletzung ermittelt, hieß es von der Polizei. Das waren die Meldungen am Donnerstagmorgen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören. Diese Sendung gibt es auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Wenn ihr auch in Zukunft keine Sendung mehr verpassen wollt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir hier folgt. Wir hören uns hier morgen früh wieder pünktlich um 7. Ich sage Tschüss und bis dahin macht's gut.